Als Überschrift über der heutigen Predigt steht die Aufforderung, die richtigen Prioritäten setzen. Dabei soll es um das richtige Verhältnis in dem Beziehungsdreieck Gott, andere Menschen und die eigene Persönlichkeit gehen. Am Anfang möchte ich die Geschichte erzählen, wie es zu der Beschäftigung mit dem heutigen Predigttext aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 10. Kapitel gekommen ist. Am Jahresendgottesdienst, also Silvester 2010, saßen wir, meine Frau Erika, Maika Tellinghusen und ein paar andere Leute, wie gewöhnlich in der zweiten Reihe hier vorne, und genossen den Gottesdienst. Gegen Ende des Gottesdienstes werden Silvester in jedem Jahr so kleine Kärtchen ausgeteilt. Diese Kärtchen mit Bibelsprüchen gingen durch die Reihen, aus denen kann sich jeder Anwesende so ein Kärtchen nehmen. Und ja, und dieser Spruch soll vielleicht ein Stück weit Auferbauung sein und denjenigen, der diesen Spruch bekommen hat, so im nächsten Jahr auch ein Stück weit begleiten. Auferbauen, positiv, ja, so. Mein Kommentar zu diesen Karten war, naja, kann ja nichts schief gehen. Auf den Karten stehen sowieso nur positive, mutmachende Bibelstellen. Da kann ja gar nichts schieflaufen. Als ich dann meine Karte zog, guter Dinge, und den Vers las, wusste ich im ersten und auch im zweiten Augenblick nicht richtig, was ich damit anfangen sollte. Wenn ich ehrlich bin, war ich sogar etwas genervt und beleidigt. Auf der Karte stand, keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen. Keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen. Was soll denn das, fragte ich mich. Positiv auferbauen ist doch wohl was anderes. Außerdem bin ich für diesen Vers doch wohl der falsche Adressat, weil nach meiner fast neutralen Meinung bin ich nicht besonders egoistisch und selbstsüchtig. Als ich diese Karte dann Maike und dann Erika, meiner Frau, zu lesen gab, lachten die beiden sich scheckig. Insbesondere mein teures Eheweib, frei nach Evgen Kishon, die beste Ehefrau von allen, meinte, dass es sehr wohl Gründe gäbe, mir diesen Bibelvers zuzulosen. Da Diskussionen zu diesem Thema, zu solchen Themen erfahrungsgemäß mit Erika nicht viel Sinn machen, habe ich das Gespräch abgebrochen und später alleine über diesen Vers nachgedacht. Und daraus ist dann diese Predigt entstanden. Also, keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen. Etwas anders formuliert steht es in der Luther-Übersetzung von 1984. Wir haben ja gelernt, wir müssen heute alle Zitate sauber belegen können. Also Luther-Übersetzung aus dem Jahr 84. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Na, bei dem Nachdenken über diesen Vers kam mir schnell der Gedanke, ist ja klar, was Paulus mit diesem Satz gemeint hat. Daraus lässt sich prima eine ermahnende Predigt mit einem erhobenen Zeigefinger machen. Beispiele von egoistischem Verhalten in der Gemeinde und bei Einzelnen lassen sich bestimmt leicht finden und das ist die Basis für eine knackige Predigt. Gegen diese Vorgehensweise sprach aber, dass mir Silvester dieser Vers zugesprochen wurde. Deshalb muss ich wohl mit dem erhobenen Zeigefinger vorsichtig sein, denn zuallererst sollten mir ja diese Worte zugesprochen werden. Trotzdem war mein Interesse an diesem Vers geweckt und ich möchte gemeinsam mit Ihnen, mit euch, heute über diese Aufforderung von Paulus nachdenken. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Als ich zum ersten Mal im Kapitel 10, im ersten Brief des Paulus an die Korinther, das ganze Kapitel las und also im Kontext, im Zusammenhang, war ich ziemlich verwundert, worum es eigentlich ging. Der Text handelt von einem Thema, der uns auf den ersten Blick heute eher fremd ist. Die Überschrift zu dem Abschnitt lautet Rücksicht auf das Gewissen. Ich lese zunächst die Verse 23 bis 28. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Wenn einer von euch oder wenn euch einer von den Gläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr euer Gewissen nicht beschwert. Wenn jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, damit ihr euer Gewissen nicht beschwert. Soweit. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Mit dieser Gemeinde verbindet Paulus eine enge Partnerschaft und Freundschaft. In den Jahren 50 bis 52 nach Beginn unserer Zeitrechnung, also nach Christi Geburt, war Paulus für insgesamt 18 Monate in der Stadt und hat in dieser Zeit die Gemeinde in Korinth gegründet. Es entstand eine lebendige, bunte und aktive Gemeinschaft von neuen, begeisterten, aber auch ziemlich unerfahrenen Christen. Etwa 2 Jahre, nachdem Paulus Korinth verlassen hat, schreibt er aus Ephesus, ebenfalls einer Hafenstadt, den heute vorliegenden Brief. Die junge Christengemeinde in Korinth brauchte geistliche Unterstützung und Rat in ziemlich vielen praktischen Fragen der Nachfolge. Es gab eine Menge Diskussionsstoff. Das lag natürlich auch daran, dass in der Gemeinde Leute mit sehr unterschiedlicher Herkunft, kultureller und religiöser Art zusammengekommen waren. Korinth war eine römische Hafenstadt auf griechischem Gebiet. Sie war einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte von Italien, so quer rüber, durch die Inselketten hindurch in den östlichen Mittelmeerraum. Diese quicklebendige Hafenstadt zog Menschen aus allen Teilen des Römischen Reiches an. Fast jede damals aktuelle Gottheit hatte einen Tempel in der Stadt. Und in der Korinther Synagoge versammelten sich viele Juden. Aus diesem Völkergemisch hatte sich die Christengemeinde gebildet und oft war es gar nicht so einfach, die unterschiedlichen Leute unter einen Hut zu bekommen. Im Kapitel 10 greift Paulus dann ein spezielles Problem auf, das bei den Korinthern für erhebliche Unruhe sorgte. Es geht, im Hintergrund zumindest, um das schwierige Miteinander von Juden, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, mit Leuten aus ganz anderem kulturellen Hintergrund. Die Juden in der Gemeinde konnten sich nur schwer von den Regeln trennen, die ihnen aus der Tora, dem Alten Testament, so vertraut waren. Ein wichtiger Teil dieser Regeln und Gesetze im Alten Testament sind die für uns heute sehr schwierig und kompliziert zu lesenden Vorschriften über koscheres Essen. Diese Regeln führen so weit, dass im Normalfall ein Jude nicht mit nichtjüdischen Leuten sich zusammen an einen Tisch setzt und isst. Auf der anderen Seite gab es in der Gemeinde Korinth viele andere Leute aus allen Ecken des Römischen Reiches, also Italiener, Griechen, Mazedonier, Phönizier, Ägypter und so weiter, denen die jüdischen Regeln ziemlich egal waren. Und all diese Menschen lebten in der Gemeinde Korinth zusammen und eigentlich sollte alles klar sein. Paulus hatte während seiner 18-monatigen Anwesenheit in Korinth den Juden und den Griechen alles genau erklärt. Nicht die Einhaltung von komplizierten Gesetzen oder Vorschriften versöhnt die Menschen mit Gott, Er rettet sie von den Sünden und führt zu einem ewigen Leben in Gottes Herrlichkeit, sondern Jesus allein ist der Weg zum Vater. Jesus allein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Worte hatte Jesus seinen Jüngern gesagt und diese Botschaft hatte Paulus den Menschen in Korinth weitergegeben. Damit war die Erfüllung des Gesetzes mit allen seinen Vorschriften nicht mehr Grundlage für ein gottgefälliges Leben. Gnade ist der Schlüssel zur Versöhnung mit Gott, sonst nichts. Gnade. Im Prinzip hatten die Juden in der Gemeinde Korinth das verstanden. Aber manchmal fiel es ihnen ziemlich schwer, mit dieser neu gewonnenen Freiheit richtig umzugehen. Im Kopf war die Erkenntnis angekommen. Die Menschen, diese jüdischstämmigen Leute, hatten Jesus als ihren Herrn angenommen und das Gesetz hinter sich gelassen. Aber in ihren Herzen, da war doch noch ein Teil von diesen alten Regeln und Vorschriften geblieben. So leicht kann man eben Vorgaben, die einem seit tausend und mehr Jahren von Generation zu Generation vermittelt wurden, nicht hinter sich lassen. Und da gab es dann in Korinth ein praktisches Problem, dass selbst die liberalsten, fortschrittlichsten Juden in der Christengemeinde nur ganz schwer akzeptieren konnten. Auf dem öffentlichen Markt in Korinth wurde Fleisch von Tieren verkauft, die vorher in irgendeinem dieser heidnischen Tempel als Opferfleisch geopfert und gespendet worden waren. Dieses Fleisch war preiswert und wurde von vielen Leuten ohne Hintergedanken gegessen. Aber Fleisch aus einem heidnischen Tempel? So ein Stück Fleisch kommt mir nicht auf den Teller, dachten viele von den jüdischstämmigen Gemeindegliedern. In den eigenen vier Wänden war das kein Problem, auf die Ernährung zu achten. Aber was macht man, wenn man von Freunden und Bekannten eingeladen wird? Was passiert, wenn man doch versehentlich solches Fleisch isst? Versündigt man sich, wenn man Fleisch zu sich nimmt, das anderen Göttern geopfert wurde? Oder haben diejenigen recht, die sagen, ha, billiges Fleisch auf dem Markt, das ist eine gute Sache, kein Problem. Diese Diskussion greift Paulus auf. Seine theologische Meinung zu dem Thema ist eindeutig. Opferfleisch pressen, kein Problem. Aber er macht es sich nicht so einfach und sagt einfach, Leute, ihr habt ein Problem, da seid ihr falsch drauf, das lasst man so, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. So einfach macht er es sich nicht. Er schreibt den Korinthern nicht nur seine Meinung. Und von den einleitenden Sätzen zu diesem Thema können wir auch heute noch etwas lernen. Wie so oft, wenn Paulus Rat im Umgang mit scheinbar alltäglichen, banalen Problemen in der Gemeinde beziehungsweise im Leben als Christ gibt, macht er erst einmal den großen Zusammenhang klar. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen. Alte Leute müssen viel trinken, sagt meine Frau immer. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen. Hier sind wir wieder bei diesem Vers, um den es heute geht. Paulus stellt sich nicht einfach auf die Seite der Leute, die sagen, okay, kein Problem mit dem Kopffleisch, sondern er sorgt sich um die gesamte Gemeinde. Er macht klar, dass nicht alles, was möglich ist, auch gut für uns Menschen ist. Vor Gott ist Opferfleisch kein Problem. Er hat seine Gemeinde vom Gesetz befreit. Aber an dieser Stelle sagt Paulus, Achtung, manchmal ist es wichtiger, seine eigene Freiheit nicht voll auszuleben und sich selbst zurückzunehmen, um das friedliche Miteinander in der Gemeinde, das Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen, dem die erste Priorität zu geben. Erst nachdem das klargestellt ist, schreibt Paulus seine Sichtweise zur Lösung des eigentlichen Problems. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Denn die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt, so sollt ihr hingehen und esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, damit ihr euer Gewissen nicht beschwert. Wenn einer zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um dessen Willen, der es euch gesagt hat, damit ihr euer Gewissen nicht beschwert. Ich rede aber nicht von eurem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte ich das Gewissen eines anderen über meine Freiheit urteilen lassen? Wenn ich es mit Danksagung genieße, was soll ich dann wegen etwas verlästern lassen, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut zu Gottes Ehre. Paulus beantwortet diese so ernste Frage für die Korinther nach dem fragwürdigen Fleisch ziemlich locker. Seine Lösung für die schwierige Frage ist unkompliziert und zeigt eine Möglichkeit auf, wie eigentlich alle mit diesem Problem klarkommen können. Trotzdem nimmt er diese Probleme der Korinther sehr ernst. Deshalb nimmt das so einen großen Teil auch in diesem Brief an. Für die Christen in Korinth war die Frage nach der Einhaltung dieser alten Reinheitsvorschriften und hier die Diskussion über das Opferfleisch sehr wichtig. Sie war ein Stück weit existenziell für die Gemeinde. Und deshalb will Paulus dieses Problem so schnell wie möglich aus dem Weg räumen und vermeiden, dass aus dieser für uns banalen Frage ein Grundsatzproblem wird. Theologische Grundsatzfragen sind für jede Gemeinde gefährlich, denn dabei geht es um Recht oder Unrecht. Man kann nur gewinnen oder verlieren. Man kann Recht haben oder Unrecht haben. Dogmatische Fragen waren, seit es Gemeinden gibt, der Nährstoff für Streit, Unfrieden und Spaltung. Die Gemeinschaft geht kaputt, wenn sich Parteien bilden, die mit immer neuen Argumenten für das Für und Wider streiten. Jeder fühlt sich im Recht und jeder hat aus seiner Sicht das stichhaltigste Argument und die am besten biblisch fundamentierten Argumente. Und dann geht theologische Rechthaberei oft Hand in Hand mit menschlichem Machtstreben. Am Ende wird es immer Verlierer, Verletzte und Enttäuschte geben. Selbst die vermeintlichen Gewinner bleiben beschädigt zurück. Paulus will solchen Streit über dieses Problem Opferfleisch unbedingt verhindern und fordert Rücksicht. Rücksicht des vermeintlich Stärkeren gegenüber dem Schwächeren. Damit will er irreparable Verletzungen auf beiden Seiten vermeiden und die Gemeinde in Einheit zusammenhalten. Aber was bedeutet das Ganze nun eigentlich für uns? Es ist wirklich erstaunlich. Paulus sieht den Umgang mit dem Opferfleisch eigentlich völlig entspannt. Heute würde Paulus mit dem Satz, alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit ihr das Gewissen nicht beschwert. Wahrscheinlich würde er diesen Satz heute nicht mehr so einfach schreiben. Zu viele Lebensmittelskandale haben uns Verbraucher misstrauisch gemacht und niemand konsumiert kritiklos alles, was ihm angeboten wird. Gespräch zweier Fleischer beim Wurstmachen. Wenn das rauskommt, was hier reinkommt, dann kommen wir nie wieder raus. Aber das ist ein anderes Thema. religiöse Probleme mit unserer Nahrung kennen wir heute eher nicht. Trotzdem macht es Sinn, sich mit Paulus' Antwort an die Korinther auseinanderzusetzen. Und ich möchte im Folgenden Gedanken in zwei Richtungen dazu aufnehmen. Erstens, wie gehen wir als Gemeinde mit unterschiedlichen Meinungen um? Wie gehen wir damit um, wenn wir unterschiedliche Ideen haben, wie Gott auf die richtige Art und Weise zu dienen ist? In der Gemeinde Korinth ging es um ein Problem, das uns heute nicht mehr berührt. Es gibt in Emmen meines Wissens nach kein Opferfleisch aus heidnischen Tempeln zu kaufen. Aber vielleicht sind wir an anderen Stellen gefährdet, uns in Rechthaberei zu verwickeln und das Gebot der Brüderliebe darüber zu vergessen. Jesus hat uns eine große Freiheit in seiner Nachfolge geschenkt. Er liebt uns ohne Voraussetzung oder ohne Leistung von uns dafür zu fordern. Trotzdem haben wir als Menschen immer wieder den Drang, Gott durch Taten und manchmal auch durch Gewohnheiten zu ehren. Natürlich sind wir als Baptisten stolz darauf, eine Freikirche zu sein, in der jeder Gläubige auch zugleich Priester ist, der in der Bibel nach der Erkenntnis der Wahrheit forscht. Dabei kann es leicht zu unterschiedlichen Auffassungen kommen, über die man trefflich streiten kann. In der Gemeinde Korinth war es das Opferfleisch. Heute haben wir genauso unterschiedliche Meinungen zu Fragen zum richtigen Verhalten eines Christens oder über unser Gemeindeleben. Fast alle haben zum Beispiel eine recht genaue Vorstellung davon, wie ein ordentlicher Gottesdienst auszusehen hat. Dabei kann es um Musik, um ordentliche oder nicht ordentliche Kleidung gehen. Ich habe zum Beispiel auch extra ein neues Oberhemd bekommen, damit ich heute auch ordentlich aussehe. Aber auch um Lärm im Gottesdienst oder viele andere Dinge, die ich gar nicht alle aufzählen möchte. Hier ein ganz einfaches, weit hergeholtes Beispiel. Die meisten Leute werden sich freuen, wenn ich in das Neue Testament in das Fräsisch Platt meines Großvaters geguckt habe und wenn ich euch, mühselig gebe ich zu, den Vers 23 daraus vorlese. Nüms soll an sich denken und für sich allein sorgen, sondern für die anderen. Geschafft. Wir sind stolz auf unsere ostfriesische Herkunft und freuen uns über die Worte der Bibel in der Sprache unserer Gegend. Dieses Neue Testament in ostfriesischem Platt ist wirklich, wirklich schön zu lesen. Bei unseren Jugendlichen ist eine andere Bibelübersetzung zurzeit sehr beliebt. In der Volksbibel werden Texte in der heutigen Jugendsprache wiedergegeben. Und ich lese jetzt mal die Verse 23 und 24 daraus. Ihr lebt nach dem Motto, für Gott ist alles okay. Dazu gehört meiner Meinung nach, es ist aber nicht alles gut für mich. Fahrt nicht die ganze Zeit nur den Ego-Film. Denkt auch mal daran, wie es den anderen geht und was man für den anderen machen kann, dass es ihm auch gut geht. Okay, was soll man dazu sagen? So geht es ja durchgängig weiter in der Volksbibel. Ist das noch Gottes Wort? Schnell sind wir auf den Barrikaden und kämpfen den Kampf der Gerechten. Der Hinweis, den Paulus den Korinthern gibt, nämlich sich selbst zurückzunehmen und zuallererst an das Wohlergehen des anderen zu denken, gilt genauso für uns. Das Miteinander in der Gemeinde vor 1900 Jahren in Korinth und auch heute bei uns, ist immer wieder eine neue Übung, Toleranz gegenüber dem anderen zu üben, sich selbst zurückzunehmen und auf den Nächsten zu achten. Dazu der Kommentar aus der Lutherbibel mit den Erklärungen: Wahre christliche Haltung äußert sich nicht in der Demonstration der eigenen Freiheit, sondern im Dienst für den anderen. So hat es Paulus in der Nachfolge Christi vorgelebt. Zweitens, was hat dieser Text, dieser einzelne Vers, keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen, mit mir persönlich zu tun? Wir leben in einer Zeit, in der das persönliche Wohlergehen an erster Stelle steht. Überall wird es uns vermittelt: Hauptsache, es geht mir gut. An andere zu denken, ist unmodern. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es gilt der Spruch: Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Wir stellen jedoch fest, dass dieser Egoismus sehr oft nicht gut für uns ist. Diese Lebenseinstellung, nur an sich zu denken, macht auf Dauer einsam und verbittert. An dieser Stelle ist unsere Gesellschaft ein Stück weit aus den Fugen geraten. Und es ist Zeit, sich auf Jesus zu besinnen. Jesus hat die Frage, was das wichtigste Gebot sei, beantwortet: Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und dann weiter: Und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nachzulesen in Matthäus 22, 37 und 39. Wenn wir ein offenes Auge für die Interessen und Belange unserer Mitmenschen haben, wenn wir uns um sie kümmern und Kontakt mit ihnen pflegen, sind wir nicht einsam, unser Leben wird bereichert, nicht ärmer. Die Aufforderung von Paulus, keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an den anderen, ist somit keine Ermahnung mit erhobenem Zeigefinger, sondern praktische Lebenshilfe. Diese Lebenshilfe soll uns aus unserem ich-bezogenen Denken befreien. Jeder Mensch braucht ein gesundes Miteinander mit anderen Menschen, und es macht Spaß, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, und es ist gut für uns. Wir Christen haben dabei das Vorrecht, mit anderen Christen in einer Gemeinde zu leben. Und damit dies klappt, ist auch ein klein wenig Mühe nötig. Wir müssen Rücksicht aufeinander nehmen. Rechthaberei sollte deshalb in unseren Reihen keinen Platz haben. Dieser Vers hat aber auch noch einen anderen Aspekt. Und ich war dann froh, dass ich dann irgendwann doch begriffen habe, warum ich zu Silvester diesen Vers zugelost bekommen habe. Es ist auch für mich ein ganz persönlicher Fingerzeig, den Gott mir geschenkt hat. Ich habe vor einiger Zeit erzählt, dass ich manchmal Probleme so mit Herzrhythmusstörungen und auch mit meinem Blutdruck habe. Das ist ziemlich unangenehm, wenn so der Kreislauf durcheinander gerät und man so seine Pumpe da innen drin nicht das tut, was man von der erwartet. Wenn man sowas hat, gerät man mit der Zeit in die Gefahr, sich zum Hypochonder zu entwickeln. Das heißt, man denkt ganz viel darüber nach: Ist das denn alles okay, was man macht? Geht es einem gut oder geht es einem nicht gut? Immer wieder horcht man in seinen Körper und fragt sich: Ist jetzt alles in Ordnung oder ? Die Gedanken kreisen immer wieder um einen selber. Und klar, wenn man nur an sich denkt, ist es logisch, dass dann auch der Blutdruck steigt und man irgendwann wirklich krank wird. Ich habe das Wort des Paulus, das er vor so langer Zeit in einem ganz anderen Zusammenhang geschrieben hat, für mich zum Anlass genommen, daran zu arbeiten, dass ich nicht so oft an mich selbst und mein Herz-Kreislauf-System denke. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich meine Gedanken in eine andere Richtung lenke, zum Beispiel anfange, an andere Leute zu denken und für sie zu beten, dass sich dann eine Ruhe in mir ausbreitet, die wiederum gut, ganz praktisch für meinen Blutdruck und mein Herz ist. Es hat etwas gedauert, bis ich diesen Hinweis Gottes für mich verstanden habe. Und nun freue ich mich über diesen mutmachenden Vers. Keiner denke nur an sich, sondern jeder auch an andere. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Anwesenden einen gesegneten Sonntag. Amen.